Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Im Studio heute Abend Barbara Schmidt-Matern. Einen schönen guten Tag. Die Helden von einst sind heute Greise im Rollstuhl. Vor allem um sie geht es an diesem 6. Juni bei den Gedenkfeiern zum D-Day. Um jene Veteranen, die heute vor 80 Jahren in der Normandie landeten, um Nazi-Deutschland zu besiegen. Zum Gedenken wurden heute in Omaha Beach 25 Staats- und Regierungschefs erwartet, sowie auch Großbritanniens Monarch König Charles III.
We recall the lesson that comes to us again and again across the decades. Three nations must stand together to oppose tyranny.
Wir lernen die Lektionen immer und immer wieder, sagt der König. Die freien Nationen stehen zusammen im Kampf gegen die Tyrannei. Mahnende Worte, die bis in die Gegenwart reichen. Russland war zu den Feierlichkeiten zur Landung in der Normandie heute nicht eingeladen. Über das Gedenken zum D-Day berichten wir ausführlich am Ende dieser Sendung. Außerdem Informationen über die Regierungserklärung des Bundeskanzlers. Olaf Scholz spricht sich für mehr Abschiebungen aus, auch in Länder wie Syrien oder Afghanistan. Wir berichten außerdem über die Lage in den Hochwassergebieten in Süddeutschland und sprechen mit unserem Korrespondenten in Tel Aviv über die Zerstörung einer Schule im Gazastreifen heute mit mindestens 37 Toten. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um die Lage in Finnland. Die Sendung heißt Sicherheitsrisiko Russland, wie sich Finnland vor dem Nachbarn schützt. Wer heute dem Bundeskanzler im Deutschen Bundestag zugehört hat, konnte sich an eine Schlagzeile aus dem vergangenen Herbst erinnert fühlen. Wir müssen endlich in großem Stil abschieben, hatte Olaf Scholz da gesagt und damit dem Nachrichtenmagazin Spiegel die Titelgeschichte geliefert. In seiner Regierungserklärung heute nahm der Kanzler genau diesen Faden wieder auf. Nun will er sogar Abschiebungen von Schwerstkriminellen und Gefährdern nach Afghanistan und Syrien prüfen lassen. Beides Länder, in denen Terrorregime an der Macht sind. Wie eine Abschiebung juristisch und auch ethisch gelingen soll, sagte Scholz heute allerdings nicht. Aus dem Bundestag Gudula Geuter.
Es ist ein neuer, schärferer Ton in der Debatte um die innere Sicherheit. SPD-Innenpolitiker hatten in den vergangenen Tagen nach dem tödlichen Angriff von Mannheim vorgelegt. Nun kündigte auch Bundeskanzler Olaf Scholz Maßnahmen an, darunter Abschiebungen auch nach Syrien und Afghanistan.
Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren. In solchen Fällen wiegt das Sicherheitsinteresse Deutschlands schwerer als das Schutzinteresse des Täters.
Von Waffenverbotszonen, die es schon gibt, solle konsequenter Gebrauch gemacht werden. Strafrechtsverschärfungen kündigte der Kanzler für den Fall an, dass terroristische Straftaten verherrlicht und gefeiert würden. Und auch Angriffe auf die, die sich für das Gemeinwohl einsetzen müssten, härter bestraft werden. Hier hatte sich der liberale Bundesjustizminister Marco Buschmann noch skeptisch gezeigt.
Nicht diejenigen sollen sich fürchten müssen in Deutschland, die in Freiheit und Frieden leben wollen. Sondern diejenigen müssen sich fürchten, die unsere Freiheit angreifen und unseren Frieden stören.
Die Regierungserklärung galt der Sicherheit im weiten Sinn, auch den Folgen des Hochwassers und der Lage in der Ukraine. Der Kanzler rechtfertigte, dass aus Deutschland gelieferte Waffen unter bestimmten Bedingungen auch gegen russisches Gebiet eingesetzt werden dürfen und betonte gleichzeitig, dass solche Entscheidungen weiterhin sorgsam abgewogen würden.
Sich Sorgen zu machen um den Frieden, daran ist nichts Naives oder Anrüchiges, wie es manchmal dargestellt wird. Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sind etwas, was wir respektieren und ernst nehmen sollten. Ich jedenfalls tue das.
Ohne Sicherheit ist alles nichts. Den Satz hatte Olaf Scholz schon öfter benutzt, auch heute.
Denn wo es an Sicherheit fehlt, da wächst die Furcht. Furcht der Bürgerinnen und Bürger untereinander. Furcht vor äußeren Bedrohungen. Furcht vor der Zukunft. Furcht, die Vertrauen und Zuversicht zersetzt.
Zeit des Warnens und des Verurteilens, des Abwiegelns und der Ankündigungen. Diese Zeit ist jetzt vorbei.
Rief ihm dagegen der Chef der größten Oppositionspartei CDU, Friedrich Merz, entgegen.
Ihre Regierung, Herr Bundeskanzler, muss jetzt handeln. Sie müssen diese Lage in den Griff bekommen.
Weit über die Frage von Abschiebungen hinaus verlangte er unter anderem, das neue Staatsangehörigkeitsrecht zu verschieben und zu überdenken, das doppelte Staatsangehörigkeiten öfter ermöglicht.
Das Problem liegt ja nicht in einem Staatsangehörigkeitsrecht,
antwortete darauf FDP-Fraktionschef Christian Dürr.
Das Problem liegt darin, dass in der Vergangenheit, insbesondere als es politisch noch leichter möglich war, nach Afghanistan nicht abgeschoben worden ist. Islamisten haben in Deutschland nichts zu suchen. Sie müssen unser Land verlassen. Das ist die Pflicht und Schuldigkeit von verantwortlichen Politikern heute, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Konkreter bezog sich AfD-Chefin Alice Weidel auf den mutmaßlichen Täter von Mannheim und bezeichnete ihn als
ein Musterbeispiel für das migrationspolitische Versagen dieser Regierung und der CDU-geführten Vorgänge.
Wie allerdings derzeit Abschiebungen nach Afghanistan praktisch ermöglicht werden sollen, hatte auch der Kanzler nicht gesagt. Innenministerin Nancy Faeser spreche auch mit Nachbarstaaten.
Ich kann nur davor warnen zu glauben, man lässt die Leute an die afghanische Grenze und dann sind nicht in 3 Monaten wieder hier.
So Grünen Co-Chef Omid Nuripur und Co-Fraktionschefin Britta Hasselmann betonte.
Wir müssen klar machen, dass wir auch handlungsfähig jetzt sind, während diese Fragen geprüft werden. Im Hinblick auf die Prävention, im Hinblick auf die Deradikalisierung.
Ein schärferes Waffenrecht forderte sie. Das Verbot des Islamzentrums in Hamburg forderten auch andere. Und wie sie verwies unter anderem auch Friedrich Merz auf die mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland mit Einwanderungsgeschichte, wie auch Olaf Scholz.
Sie sind entsetzt und erschüttert über die Bluttat von Mannheim. Auch Sie werden nicht selten Opfer von Hetze und Gewalt. Auch Sie werden von den Islamisten bedroht und oftmals eingeschüchtert. Vor allem aber, Sie sind Teil unserer Gesellschaft. Wir lassen uns nicht spalten.
Wer die Tat von Mannheim für einen Generalverdacht nutze, schade der Nation.
Gudula Geuter berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Und zur Debatte um Abschiebungen und um die innere Sicherheit in Deutschland hören Sie bei uns auch einen Kommentar im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Das Klimaschutzgesetz hat die Ampelkoalition, zumindest aus Sicht vieler Klimawissenschaftlerinnen und Experten, gerade erst entschärft. Doch angesichts der nun schon dritten katastrophalen Flut in Deutschland allein in diesem Jahr legte der Bundeskanzler in seiner heutigen Regierungserklärung auch ein Bekenntnis zum Klimaschutz ab. Ann-Kathrin Büsker fasst zusammen.
Große Dankbarkeit dominierte heute die Debatten im Deutschen Bundestag mit Blick auf die Hochwasserlage. Dankbarkeit für das unermüdliche Handeln der Einsatzkräfte, aber auch vieler Freiwilliger in den Hochwassergebieten. Die Fluten geben der Politik aber auch Aufgaben mit, das stellte Bundeskanzler Olaf Scholz fest.
Wir müssen uns besser vorbereiten auf solche Katastrophen überall im Land. Das tun wir. Wir stellen erhebliche Mittel des Bundes zur Verfügung, um den Küstenschutz und den Hochwasserschutz im Binnenland zu verbessern.
Derzeit arbeitet die Bundesregierung an einer Novelle des Hochwasserschutzgesetzes. Diese könnte es etwa den Ländern ermöglichen, das Bauen in Überschwemmungsgebieten zu verbieten. Außerdem erarbeitet das Umweltministerium eine Klimaanpassungsstrategie mit konkreten messbaren Zielen, die Ländern und Kommunen als Richtschnur etwa für Maßnahmen für den Wasserrückhalt dienen sollen. Der Kanzler stellte außerdem klar,
der menschengemachte Klimawandel ist die größte globale Herausforderung, vor der wir stehen.
Ob und wie die Bundesregierung ihre Klimapolitik noch verbessern kann und will, dazu sagte Scholz nichts, obwohl erst Anfang der Woche der Expertenrat für Klimafragen festgestellt hatte, dass Deutschland derzeit nicht auf dem Weg ist, sein Klimaziel bis 2030 zu erreichen. Dies war am Nachmittag auch Thema einer Aktuellen Stunde auf Wunsch der Union. CDU-Klimapolitiker Andreas Jung stellte klar,
es braucht zusätzliche Maßnahmen. Das ist die ganz klare Botschaft des unabhängigen Expertenrats für Klimafragen.
Jung warf Scholz Untätigkeit vor. Klimaschutz habe eben keine Priorität. Im Bundeshaushalt fehlten an vielen Stellen die Mittel. Auch Britta Hasselmann, Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, hatte zuvor in der Generaldebatte klargestellt,
die Klimakrise muss konsequent bekämpft werden und dazu braucht es Finanzmittel, meine Damen und Herren.
Im Zuge der Haushaltskrise nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im vergangenen Herbst waren die Fördermittel für zahlreiche Programme eingekürzt worden. In der aktuellen Haushaltsdebatte stehen auch Mittel zum Beispiel für die internationale Klimafinanzierung zur Debatte. Die Grünen sehen aktuell noch Nachbesserungsbedarf in der Klimapolitik, so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Julia Verlinden.
Richtig, wir sind noch nicht am Ziel. Richtig ist auch, gerade in den Sektoren Verkehr und bei Gebäuden muss noch schneller und noch mehr in Sachen Klimaschutz passieren, sonst gelingt das nicht.
Die FDP sieht die Situation weniger dringlich. FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler hob hervor, dass auch die deutschen Problemsektoren Gebäude und Verkehr in 3 Jahren durch einen europäischen Emissionshandel erfasst werden.
Und dann mache ich mir auch um die Klimaziele auch bis 2030 keine Sorgen mehr.
Statt jetzt mehr Förderprogramme aufzulegen, setzt die FDP darauf, dass es in wenigen Jahren der Markt regelt. Während der Sachverständigenrat für Umweltfragen davon ausgeht, dass Deutschland sein verfügbares CO2-Budget schon jetzt ausgeschöpft hat und Fachleute eine unmittelbare Reduktion der Treibhausgase anmahnen.
Informationen von Ann-Kathrin Büsker aus Berlin. Schauen wir jetzt in die betroffenen Hochwasser. Bundesländer. In einigen Bodenseegemeinden gilt in diesen Tagen ein Badeverbot, weil Teile des Gewässers offenbar vom Hochwasser stark verschmutzt sind. Im Unterallgäu und anderswo sind Bewohnerinnen und Bewohner unterdessen aufgefordert, ihr Trinkwasser abzukochen. Und am kommenden Wochenende, so meldet es jedenfalls der Deutsche Wetterdienst, könnte es erneut schwere Regenfälle geben in der Region. Aus Bayern meldet sich mit der aktuellen Lage unser Landeskorrespondent Tobias Krone.
Dürfte ich ganz kurz wissen, wie es Ihnen geht?
Beschissen.
Die Frau wirkt fahrig. Unschlüssig steht sie in der Tür ihres Wohnungshauses, die Augen gerötet.
Ich habe keine Wohnung, ich muss alles raustun. Und wir müssen ausziehen. Ich muss auf die Hilfe anderer hoffen.
Ein Blick in ihre Erdgeschosswohnung.
Hier ging schon nur bis hier, aber im Keller war es bis oben. Das sieht man ja, wenn Sie da ums Eck schauen.
Im düsteren Treppenhaus zum Keller steht noch das Wasser. Strom gibt es noch keinen, aus Sicherheitsgründen. Dann bittet uns die Frau zu gehen.
Ich kann nicht reden, ich muss immer weinen und ich kann nicht weinen. Es hilft mir nichts, meine Kollegin hilft mir.
Drin die Verzweiflung und draußen die Sonne, die wieder aus den Wolken spitzt. Ein paar Meter weiter, ein paar Meter tiefer fließt sie wieder friedlich in ihrem Flussbett. Die Paar, ein Zufluss zur Donau, der immer mal wieder über die Ufer tritt. Hier aber, im Zentrum von Reichertshofen an der Bahnstrecke München-Nürnberg, wurden die Menschen kalt erwischt.
Wir hätten ein sogenanntes 100-jähriges Bemessungshochwasser ohne Schäden durch den Ort bekommen. Als wir dann am Sonntag in der Früh gegen 6 Uhr die Meldung bekamen, wir müssen uns im Laufe des Vormittags auf ein Hochwasser 50 Zentimeter über diesem Bemessungshochwasser einstellen, hat sich bei uns natürlich ein Schock eingestellt. Wir hatten Wasser an Stellen, an denen das sogenannte Hochwasser extrem eigentlich kein Wasser führen sollte,
sagt der erste Bürgermeister von Reichertshofen, Michael Franken.
Und ich habe schon die Bilder gesehen, wie wir die nächsten Monate nur damit beschäftigt sind, Schlamm aus den Straßen zu beseitigen. Glücklicherweise haben wir dann am Montag festgestellt, dass es relativ wenig Schlamm gab. Warum, weiß ich nicht. Vermutlich, weil kein Damm gebrochen ist, sondern die Dämme sind innerhalb kürzester Zeit überströmt worden.
Die Spuren vom schmutzigen Flusswasser sind trotzdem sichtbar in den unteren Ortsteilen. Während in Regensburg an der Donau die Lage noch sehr kritisch ist, weil dort der Boden an einer Uferstraße stark aufgeweicht ist und der Pegel nur zentimeterweise sinkt, während sich in Baden-Württemberg die Lage weiter entspannt und nun auch die Zugstrecke zwischen München und Stuttgart wieder frei ist, wird hier südlich von Ingolstadt aufgeräumt. Auf dem unteren Markt tragen Müllfahrer den Sperrmüllhaufen ab, der so hoch ist wie sie selbst und zudem die Anwohnenden im Minutentakt neuen Müll hinkarren.
So schnell wie möglich weg. Dass die Leute auch die Haufen nicht mehr sehen, zumindest, weil man die runterschauen und sagen, das ist mein Haufen gut. Wenn es weg ist, ist es dann vielleicht ein bisschen besser. Ne?
Mithelfen und anpacken, das ist hier die Devise seit dem Wochenende. Vieles, was dieser Tage diskutiert wird, scheint Ihnen hier in den vollgelaufenen Kellern, auf den schlammigen Böden, auf den kiesverschmutzten Straßen irgendwie abstrakt. Sogar über die Frage nach staatlichen Hilfen haben viele noch nicht groß nachgedacht. Und auch die Diskussion über mehr Hochwasserschutz. Die wirkt für den ersten Bürgermeister Michael Franken noch eher fern.
Wir können sicherlich an der einen oder anderen Stelle etwas machen. Wir glaubten uns gut geschützt, aber einer solchen Sintflut dann doch letztlich hilflos ausgesetzt.
Stimmen von Anwohnern und Betroffenen des Hochwassers in der Reportage von Tobias Krone aus Bayern. Blicken wir in den Nahen Osten. Dort gibt es im Gazastreifen heute Dutzende Tote und Verletzte nach einem israelischen Angriff auf eine Schule des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen. Nach Angaben der israelischen Armee soll sich in der Schule ein Stützpunkt der Hamas befunden haben. Wir können darüber jetzt sprechen mit Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Was ist zur Stunde über die Lage vor Ort an dem Anschlagsort bekannt?
Ja, wir haben natürlich verschiedene Angaben, die wir immer schwer prüfen können. Nur es gibt diese Lesart der israelischen Streitkräfte. Ich war heute Vormittag an einem Briefing mit einem Militärsprecher, der gesagt hat, dass sich in Klassenzimmern des Schulgebäudes, das da angegriffen wurde, etwa 20 bis 30 Terroristen der Hamas und des palästinensischen islamischen Dschihads aufgehalten haben sollen, die auch von dort heraus operiert haben. Und man habe denn, nachdem man Informationen zusammengetragen hat, nachdem man auch aus israelischer Sicht sehr vorsichtig war, was die weiteren zivilen Opfer bei diesem Angriff angeht, zugeschlagen. Heute Morgen in Nusayrat Das ist im mittleren Teil des Gazastreifens. Es gibt dann aber eben auch Berichte von der palästinensischen Seite von zahlreichen Toten. Mindestens 30 soll es sein. Die UNRWA, das UN-Hilfswerk, das diese Schule betreibt, hat von bis zu 45 Toten gesprochen. Die Zahl ist noch nicht ganz klar. Und unter den Toten, das haben wir auch in Bildern gesehen, sind offenbar auch Kinder und Alte. Also es gibt auch zivile Opfer.
Wie glaubhaft sind denn die Angaben der israelischen Armee, dass sich in der Schule ein Hamas-Stützpunkt befunden habe?
Ja, das wird untermauert mit auch jetzt Namen, die veröffentlicht wurden. Das sind Namen von mutmaßlichen Terroristen, die auch beteiligt waren an Anschlägen auf israelische Truppen oder auch am Kampf auf israelische Truppen. Der Militärsprecher hat dann sehr martialisch gesagt, Hamas-Terroristen, die sich am 7. Oktober beteiligt haben am Terrorangriff auf Israel oder die auch weitere Anschläge planen, die werden wir verfolgen, wo immer sie sind. Und das hat man jetzt eben offenbar in dieser Schule getan. Wir können das nicht überprüfen, ob das wirklich tatsächlich Hamas-Kämpfer waren oder wer das genau war, was dahinter steht. Wir müssen uns da auf die Aussagen verlassen, aber gehen natürlich sehr kritisch mit dem um, was uns da gesagt wird.
Nimmt denn die Hamas eigentlich dazu Stellung? Also verneint sie, dass sie dort Stützpunkte hat oder äußert sie sich überhaupt dazu?
Also sie äußert sich nicht zu Stützpunkten und diesen Vorwürfen, dass eben auch zum Beispiel aus UN-Gebäuden im Gazastreifen heraus operiert wird. Dafür gibt es aber Belege, die die Israelis vorgelegt haben. Das ist immer wieder passiert und das wissen wir auch. Das ist aber kein Thema, was die Hamas betont von Hamas-Seite. Auch von der Verwaltung der Hamas wird dann eben auch betont, was dort an Kollateralschäden passiert. Da geht es natürlich darum, auch dann die Stimmung hochzuhalten. Da ist dann schnell die Rede von neuen Massakern, von weiteren vielen zivilen Opfern. Und die Zahlen, die natürlich jetzt insgesamt in diesem Gazakrieg auf der Palästina Seite stehen mit über 36.000 Toten, mit über 80.000 Verletzten im Gazastreifen, die stehen natürlich dafür, dass dieser Krieg viele Opfer führt. Die werden von der Hamas ermittelt, die werden aber auch von den Vereinten Nationen übernommen und auch zum Beispiel von den USA für plausibel gehalten, obwohl wir diese Zahlen natürlich auch nicht überprüfen können. Aber wir gehen davon aus, dass die einigermaßen stimmen. Es werden auch noch tausende Menschen unter Trümmern vermutet. Also die Zahl der Toten könnte sich auch noch weiter erhöhen.
Danke sehr für diese Informationen und Einordnungen, Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv. Und wir kehren zurück ins Inland, bleiben aber im weitesten Sinne beim Thema. Es ist manchmal ein Kreuz mit dem Kreuz. Auf der Internetplattform X lässt sich jeder Beitrag, der einem gefällt, mit einem Herzchen markieren. Und so ein Herzchen hat auch die Präsidentin der Technischen Universität Berlin, Geraldine Rauch, angeklickt. Und zwar bei einem eindeutig antisemitischen Kommentar. Muss sie deswegen als TU-Präsidentin gehen? Diese Frage wurde jetzt wochenlang diskutiert und heute Nachmittag ist die Entscheidung gefallen. Claudia van Laak.
Geraldine Rauch bleibt Präsidentin der Technischen Universität Berlin. Viele Aufrufe hätten sie erreicht, die sie aufforderten zu bleiben, erklärte die 41-jährige Mathematikerin in einer schriftlichen Stellungnahme. Zuvor hatte sich eine knappe Mehrheit des Akademischen Senats für einen Rücktritt Rauchs ausgesprochen. Dies war allerdings nur ein Meinungsbild des Gremiums. Ein offizielles Abwahlverfahren hatte niemand aus dem Akademischen Senat beantragt. Rauch war zuvor in die Kritik geraten, weil sie wenigstens einen antisemitischen Post auf der Plattform X geliked hatte. Dort war Israels Präsident Netanyahu mit einem Hakenkreuz abgebildet. Rauch hatte anschließend um Verzeihung gebeten und sich von allen Social-Media-Plattformen abgemeldet. Ihr sei bewusst, dass sie viele Menschen verletzt und Vertrauen zerstört habe, sagte sie. Sie sei keine Antisemitin. Berlins regierender Bürgermeister Wegner, CDU, hatte der Uni-Präsident zuvor indirekt den Rücktritt nahegelegt. Er sprach von einem Schaden für den Wissenschaftsstandort Berlin. CDU-Fraktionschef Merz forderte heute Bundeskanzler Scholz auf, Geraldine Rauch aus dessen Zukunftsrat abzuberufen.
Informationen von Claudia van Laak aus Berlin. Wie schnell es einem Rechtsstaat an den Kragen gehen kann, wenn Antidemokraten regieren, das war bis zum Regierungswechsel in Polen zu beobachten. In Ungarn werden Presse und Justiz weiterhin drangsaliert. Und in Hannover haben heute die Justizministerinnen und Minister der Länder beraten, wie sich das Bundesverfassungsgericht vor möglicher Einflussnahme schützen lässt. Ein Bericht von Bastian Brandau folgt jetzt und der Kollege lässt zunächst die Vorsitzende der Justizministerkonferenz zu Wort kommen.
Ein Schwerpunkt war sicherlich die Wehrhaftigkeit unseres Rechtsstaates.
Vorsitzende der Konferenz der Justizministerinnen und Minister ist in diesem Jahr die niedersächsische Ministerin Katrin Wahlmann, SPD.
Wir haben ja gerade das 75. Jubiläum unseres Grundgesetzes gefeiert und erleben gleichzeitig Angriffe von außen auf unsere Demokratie, auf unseren Rechtsstaat, insbesondere von rechts, aber auch von anderen Seiten.
Ein einstimmiger Beschluss der Konferenz lautet: Die Stellung des Bundesverfassungsgerichts müsse verbessert werden. Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina, Bündnis 90 Die Grünen.
Wir haben ganz wichtige Elemente, die bislang die Funktionsfähigkeit des Bundesverfassungsgerichts sicherstellen, die bislang aber nur einfach gesetzlich geregelt sind. Das heißt, sie brauchen eben auch nur eine einfache Mehrheit, um im Zweifel sehr grundlegend an die Möglichkeiten des Bundesverfassungsgerichts ranzugehen. Und dem wollen wir sozusagen einen Riegel vorschieben. Und deshalb gibt es den Vorschlag, eben wichtige Regelungen in die Verfassung zu übernehmen, um sie sozusagen schwerer angreifbar zu machen.
Über entsprechende Verfassungsänderungen berät die Ampelkoalition seit Längerem mit der Union. Sie könnten dem Vernehmen nach noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Wie umgehen mit öffentlichen Aufrufen zur Abschaffung von Rechtsstaat und Demokratie? Auch damit beschäftigte sich die Konferenz auf einen Antrag des bayerischen Justizministers Georg Eisenreich von der CSU.
Weil es öffentliche Forderungen nach Einführung des Kalifats bei Demos gegeben hat, das haben wir heute breit diskutiert, und dann am Ende auch beschlossen, dass die Konferenz den Bundesjustizminister bittet, zu prüfen, ob und unter welcher Voraussetzung Aufrufe zur Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung künftig strafrechtlich geahndet werden können.
In einem weiteren Schwerpunkt der über 50 Beschlussvorlagen wollen die Länder Gesetze digitalen Entwicklungen anpassen. Sie fordern ein schärferes Vorgehen gegen Hasskriminalität im Netz und bei Cybermobbing mehr Möglichkeiten für die Behörden. Mandatsträger sollen besser geschützt werden. Zudem fordern die Länder vom Bund Möglichkeiten, Asylverfahren schneller zum Abschluss zu bringen, Niedersachsens Justizministerin Wahlmann.
Damit man zum Beispiel Verfahren auch im Hauptsacheverfahren auf den Einzelrichter übertragen kann, sodass dann die anderen Mitglieder der Kammer in der Zeit schon andere Verfahren bearbeiten können und Ähnliches. Weil wir glauben, dass sowohl es für die Öffentlichkeit gut ist, wenn Verfahren schnell entschieden werden, als auch für die Kommunen, die die Geflüchteten in ihrer Obhut haben, als auch natürlich für die Menschen selbst, die ja auch wissen möchten, darf ich hierbleiben oder nicht.
Bis zur Herbstkonferenz der Justizministerinnen und Minister soll eine Arbeitsgruppe diese Vorschläge konkretisieren.
Bastian Brandau berichtete, die Europäische Zentralbank senkt den Leitzins um 0,25%. Ursula Mayer ordnet das für uns ein.
Die Europäische Zentralbank läutet die Zinswende ein. Zum ersten Mal seit rund 8 Jahren senkt sie den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte auf jetzt 4,25%. Das hat der Rat der EZB in Frankfurt beschlossen. Die EZB sieht sich nach den Worten ihrer Chefin Lagarde einen wichtigen Schritt weiter im Kampf gegen die hohe Inflation. Die habe sich in den letzten Monaten deutlich abgeschwächt. Zuletzt waren im Mai die Verbraucherpreise in der Eurozone um schätzungsweise 2,6% gestiegen, in Deutschland nur um 2,4%. Allerdings werde die Inflation bis weit ins nächste Jahr hinein über dem Zielwert der EZB von 2% bleiben, betonte Lagarde. Ob es weitere Zinssenkungen geben wird, ließ sie offen. Das entscheide der Rat der EZB von Sitzung zu Sitzung, abhängig von zukünftigen Inflationsdaten. Die Wirtschaft in der Eurozone werde dieses Jahr um 0,9% wachsen, stärker als bislang angenommen.
Ursula Mayer berichtete, Altkanzler Gerhard Schröder hat auch vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg nun in zweiter Instanz eine Niederlage erlitten. Der SPD-Politiker hat keinen rechtlichen Anspruch auf sein früheres Büro im Bundestag. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Altkanzler Gerhard Schröder hat keinen Anspruch auf ein eigenes Büro im Bundestag. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg schloss sich in zweiter Instanz dem Urteil des Berliner Verwaltungsgerichts vom Mai vergangenen Jahres an. Gerichtssprecherin Christiane Scherhorn erläuterte die Entscheidung.
Der Senat hat ausgeführt, dass es zwar seit den 1960er Jahren ständige Praxis des Haushaltsausschusses des Bundestages sei, scheidenden Bundeskanzlern ein Büro zur Verfügung zu stellen. Dafür gibt es aber keine Rechtsgrundlage. Ein Rechtsanspruch folgt auch nicht aus Gewohnheitsrecht oder aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz.
Das Gewohnheitsrecht des Ex-Kanzlers auf ein Büro, wie es seit Jahrzehnten für Altkanzler üblich ist, bezeichnete Richter Boris Wolnitzki als wackelige Angelegenheit. Es gebe keine allgemeine Überzeugung, dass sich daraus ein Rechtsanspruch ableiten lasse. Ein Gesetz zur Regelung der Ansprüche von Ex-Kanzlern und Präsidenten auf ein Büro mit Mitarbeitern gibt es nicht. Auch den Gleichbehandlungsgrundsatz könne Schröder nicht ins Feld führen, befand das Gericht, weil er als Amtswalter tätig gewesen sei. Als solcher könne er sich nicht auf Grundrechte berufen, erklärte Gerichtssprecherin Scherhorn.
Diese Büros werden nur im öffentlichen Interesse zur Verfügung gestellt, nämlich zur Erfüllung aus dem Amt nachwirkender öffentlicher Aufgaben. Das ist keine Begünstigung einer Individualperson. Das heißt, ein Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden.
Ex-Kanzler Gerhard Schröder erschien persönlich mit seiner Frau vor Gericht. Ausführlich erklärte er gegenüber dem 10. Senat des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg, wie wichtig das Büro im Bundestag für ihn gewesen sei. Seine Vermittlungsversuche zwischen Russland und der Ukraine zur Beendigung des Krieges zwischen beiden Ländern seien nur aufgrund der nachwirkenden Pflichten möglich gewesen. Wegen dieser aus dem Amt fortwirkenden Pflichten haben Ex-Kanzler und Ex-Bundespräsidenten in der Regel Büros und Mitarbeiter im Bundestag, einschließlich Sekretärin, Referentin und Fahrer.
Das war Sebastian Engelbrecht aus Berlin. Und jetzt blicken wir nach Frankreich, genauer in die Normandie, zur Gedenkfeier, zu den Gedenkfeierlichkeiten, zum D-Day. Am 6. Juni 1944 fand ja die Landung der Alliierten dort statt. Und heute, 80 Jahre später, ist das Who is Who der internationalen Staatengemeinschaft eingetroffen, unter anderem US-Präsident Joe Biden, Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron ist natürlich da als Gastgeber, Bundeskanzler Scholz und auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Christiane Kess, Sie beobachten die Feierlichkeiten für uns. Lassen Sie uns vielleicht zunächst auf die Rede von Frankreichs Staatspräsident Macron gucken. Welche Akzente hat er denn gesetzt?
Er hat erst einmal erinnert, dass an diesem Strand von Omaha Beach, wo die Feierlichkeiten heute Nachmittag stattgefunden haben, die Männer, die dort gelandet sind, vor 80 Jahren allen Herausforderungen getrotzt haben. So hat es Macron ausgedrückt. Er hat die Brigaden der verschiedenen Nationen genannt, denn es waren ja viel mehr als die Alliierten, die in der Normandie gelandet sind, die US-Soldaten, die britischen und die kanadischen Truppen. Es waren an dieser Befreiung Europas, die ja auch viel länger gedauert hat, auch die sowjetischen Truppen beteiligt. Das hat Macron erwähnt. Es sind keine russischen Vertreter zu dieser Zeremonie eingeladen worden. Und Macron ist dann weitergegangen in der Geschichte über den Wiederaufbau Europas. Er hat erwähnt, dass es durch die Freundschaft zwischen den Völkern dieses neue Europa gegeben hat, dass eine neue internationale Ordnung auch aufgebaut wurde. Und er hat erwähnt den Weg der Freundschaft, den man mit Deutschland gefunden habe, also den Frankreich mit Deutschland gefunden habe. Das sei der Sockel der EU. Er hat hier ganz konkret Bundeskanzler Scholz angesprochen und gesagt, wir sind alle heute Kinder der Landung der Alliierten. Und er hat dann den Bogen geschlagen in die Gegenwart und gesagt, angesichts der Rückkehr des Krieges auf unserem Kontinent und das Infragestellen alles dessen, wofür diese Männer damals gekämpft haben, angesichts derer, die die Grenzen mit Gewalt verschieben wollen, lasst uns respektvoll sein gegenüber denen, die hier gelandet sind. Und er hat sich dann an Volodymyr Zelensky gewandt und gesagt, Herr Präsident der Ukraine, Ihre Präsenz heute hier sagt alles. Und daraufhin hat Volodymyr Zelensky Standing Ovations bekommen, einen sehr, sehr langen Applaus von den Anwesenden. Und Macron hat seine Rede dann beschlossen mit einem Dank an das ukrainische Volk und der Zusage, wir sind da und werden nicht schwach, so wie er es ausdrückte. Wir wissen, dass die Freiheit ein Kampf jeden Tag ist und alle, die in der Hoffnung nach Freiheit, Brüderlichkeit und Einheit leben, dass für Sie dieser 6. Juni ein Tag ohne Ende ist, ein Tag, der immer wieder beginnt.
Frau Kess, blicken wir auch auf die Rede des US-Präsidenten. Auch Joe Biden hat heute die Veteranen gewürdigt. Hat er sich sehr unterschieden in seinen Grundaussagen von denen Macrons?
Nein, das war sehr ähnlich. Auch er hat diesen Bogen geschlagen zwischen D-Day und der Bedrohung durch Russland heute. Er hat nochmal eigentlich die Einheit betont und die Wichtigkeit der NATO, dass man die geschaffen habe als größtes militärisches Bündnis der Geschichte. Und er hat Folgendes gesagt.
The United States and NATO and a coalition of more than 50 countries.
Die Vereinigten Staaten und die NATO und eine Koalition von mehr als 50 Ländern stehen der Ukraine bei. Wir werden nicht weichen. Denn wenn wir das tun, wird die Ukraine bezwungen und ganz Europa wird bedroht. Täuscht euch nicht. Die Autokraten der Welt schauen genau hin, was in der Ukraine passiert. Sich Tyrannen zu ergeben und sich Diktatoren zu beugen, ist nicht mal denkbar.
Es ist
Weltkrieges und es gäbe keine Garantie für die Demokratie. Jede Generation müsse sie verteidigen.
Dankeschön für diese Informationen, Christiane Kess aus Paris. Damit sind die Informationen am Abend zu Ende.